Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Kommunal Perspektive. Hier ist die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Herzlich willkommen. Ja, diese ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft, das sind zunächst einmal wir als, ich sag mal, Fraktionsvorstand. Neben mir nämlich meine Kollegin Rebecca Piron. Rebecca, grüße dich.
Hallo Christian, anderer Fraktionsvorstand.
Tja, warum sind wir eigentlich so ungewöhnlich? Naja, also ich fange mal an. Rebecca ist ja alte Rheinländerin, da haben wir noch was gemeinsam. Wir haben uns im Jahr 2016 kennengelernt und ich konnte sie von etwas überzeugen, was ich selbst nie gemocht habe, nämlich in dieses komische Berlin zu ziehen, was ich ja überhaupt nicht mag und wo ich auch ganz schnell wieder weggezogen bin. Aber sie hat dann bei Kommunal nämlich ihr Volontariat gemacht. Ja, und spätestens seit Ende ihrer Ausbildung ist sie bei uns so die Allzweckwaffe für die Themen Stadtentwicklung, Umwelt, Finanzen, für tolle Gespräche mit Bürgermeistern. Und garantiert, und das macht so spannend für diesen Podcast, hat sie irgendwie immer eine etwas andere Vorstellung davon, wie Kommunen etwas machen müssen. Aber beim Ergebnis, da sind wir uns dann auffallend häufig doch wieder einig. Hallo Rebecca, danke dir einfach erstmal, dass du Ja gesagt hast, mit mir hier dieses neue Abenteuer zu starten. Willkommen in der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands.
Hallo und ganz lieben Dank auch für die sehr, sehr freundliche Vorstellung. Auch von mir ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, auf den ich mich als Podcast-Neuling wirklich sehr freue und sehr gespannt bin, wie es so laufen wird. Der neue Podcast hat auch ein ganz neues Konzept, das wir gleich erklären wollen. Aber erstmal würde ich auch meinen Kollegen Christian Erhardt nochmal vorstellen, obwohl ich stark davon ausgehe, dass die meisten ihn kennen werden. Er ist bereits seit 2014 Chefredakteur von Kommunal, war deshalb auch eins der ersten Gesichter, die ich gesehen habe bei Kommunal. Er kümmert sich nicht nur um das Printmagazin, sondern befüllt auch unsere Website, die Newsletter. Er ist Moderator unserer Webinare und Präsenzvorstellungen. Im Prinzip ist er in den letzten 9 Jahren, würde ich sagen, das Gesicht von Kommunal geworden. Gleichzeitig ist er aber auch Kommunalpolitiker in der Gemeinde, in der er mittlerweile wohnt, denn Berlin hat ihm ja nicht so gut gefallen. Dadurch hat er auch mehrere Perspektiven, durch die er auf die Kommunen schaut. Und das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder bemerkt, was für ein Vorteil das sein kann für unsere gemeinsame Arbeit.
Danke, danke. Ja, das klingt doch sehr, sehr nett. Ein Gesicht in einem Podcast finde ich übrigens sehr faszinierend. Aber Spaß beiseite. Es geht am Ende gar nicht nur um uns beide. Es geht ja um Inhalte und wir wollen diese Podcast-Serie nutzen, um Themen tatsächlich noch stärker zu vertiefen, als wir das beispielsweise in unseren Magazinen können. Und darum bekommt jedes Thema bei uns immer gleich 3 Podcasts. Ja, 3 Podcasts immer unter einer Überschrift. Und jetzt in diesem ersten Podcast, da zeigen Rebecca und ich Ihnen mal so unsere Ideen zum Thema auf. Wir diskutieren einfach offen mal über alles, was uns denn so zum Thema einfällt.
Genau, und im 2. Monat und damit der 2. Folge soll es dann vertieft weitergehen, indem unsere Fraktionsgemeinschaft einen sachkundigen Einwohner einlädt, mit dem wir dann vielleicht die in der 1. Folge entstandenen Fragen, Kontroversen oder Herausforderungen besprechen können. Jemand, der uns seine Einschätzung geben kann, Herausforderungen erklären kann, die es jetzt gibt oder in Zukunft und auch Lösungen präsentieren kann. Generell einfach Menschen, die uns und Ihnen Input geben können in jedes Thema, das wir hier besprechen.
Tja, und aller guten Dinge sind 3. Also Fraktionsvorstand hatten wir, die sachkundigen Einwohner haben wir im 2. Teil. Und im 3. Teil des jeweiligen Podcasts soll es dann überfraktionell werden. Wir werden nämlich Diskussionspartner hören, die garantiert zum Thema sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Und wir werden dann trotzdem versuchen, aus diesen unterschiedlichen Argumenten und Blickwinkeln eine gemeinsame Position oder zumindest gemeinsame Aufgaben zu entwickeln. Kurzum, das Ganze kontrovers, aber lösungsorientiert. Ich würde sagen, Rebecca, lass uns starten. Mit welchem Thema eigentlich?
Ja, da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt drauf, weil ich finde, dass wir uns als erstes Thema was richtig Spannendes überlegt haben, aber auch was extrem Komplexes, wo ich mal gespannt bin, wie gut man das in 3 Podcast-Folgen verpackt bekommt. Und zwar ist unser erstes Thema das Thema Mobilität, also alles, was den Verkehr in Städten und Gemeinden am Ende ausmacht. Und starten wollten wir erstmal mit einem kleinen Brainstorming, was eigentlich alles zur Mobilität in Städten und Gemeinden gehört. Möchtest du anfangen, Christian?
Ja, gut, also das ist ja etwas oldschool, klingt so, wie dass ich damit anfange, aber das Auto ist das Erste, was mir einfällt.
Ja, dann würde ich sagen, als Gegenspieler Fuß- und Fahrradinfrastruktur.
Dann werde ich jetzt mal ein bisschen crazy. E-Scooter mir ganz wichtig.
Oh ja, mhm. Ja, deutlich mehr Oldschool, der generelle ÖPNV in den Kommunen.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, jetzt wird's dann auch so, dann fällt mir noch sowas ein wie autonomes Fahren, aber da bin ich irgendwie wieder beim Auto. Ich merke schon, ich drehe mich die ganze Zeit ums Auto. Wir müssen da ein bisschen die Perspektive heute weiten.
Ja, dann lasse ich jetzt mal das Thema Ladeinfrastruktur für E-Autos vielleicht weg und sage vielleicht mit diesem Einblick in den ziemlich großen Mix, den die Stadtverkehre dann so haben, steigen wir doch vielleicht einfach mal ins erste Thema ein.
Gut, dann beginnen wir doch mal mit dem Fahrrad. Das ist nämlich so das Verkehrsmittel, das ich ehrlich gesagt zugegeben so gut wie gar nicht benutze. Also ich sag mal so 3-4 Mal im Jahr. Ich weiß nicht, Rebecca, wie sieht's bei dir aus? Wie oft fährst du mit dem Fahrrad?
Also ich im Sommer sehr regelmäßig, im Winter gar nicht.
Ah ja, auch interessant. Okay, im Sommer, also wenn es schön ist, ist es natürlich, sind es dann Radtouren oder ist es mehr so die Erledigung, ich fahre zum Supermarkt auch damit?
Ja, ich fahre auch zum Supermarkt, ich fahre zur Arbeit, ich fahre eigentlich alle Strecken, die länger sind als so 15 Minuten zu Fuß mit dem Fahrrad.
Ah ja, okay. Damit gehörst du übrigens rein statistisch zu einer Minderheit in Deutschland. Nämlich nur jeder 4. Deutsche nutzt mehr oder weniger häufig das Fahrrad oder alternativ auch das E-Bike. Das hat eine Forsa-Umfrage in diesem Jahr ergeben. Und demnach fährt gerade jeder 10. Deutsche wirklich regelmäßig mit dem Fahrrad. Also das finde ich dann schon erstaunlich, weil selbst bei jungen Menschen, letzte Zahl dann, sprich die unter 20-Jährigen, da sieht's ein bisschen anders aus. Da fährt immerhin jeder 3. regelmäßig mit dem Rad. Ich bin mal böse, die dürfen halt irgendwie meist nicht mehr im Auto fahren. Oder woran glaubst du, wird das liegen, dass Jüngere häufiger Fahrrad fahren?
Ja, sicherlich. Ich würde aber sagen, dass man vielleicht das Potenzial nicht zu klein reden sollte, weil man ja doch berücksichtigen muss, dass die Fahrradinfrastruktur auch noch deutlich ausbaubar ist in den meisten Kommunen. Mhm. Und mit mehr Sicherheit und mehr Komfort würde man, glaube ich, schon einige Leute mehr noch auf das Fahrrad bringen.
Ja, okay, da bin ich bei dir. Das ist ja immer so diese Frage, ist das eine falsche Priorität, die ich setze, oder muss ich erst die Radwege schaffen, damit die Radler sich dann auf selbiges auch irgendwie schwingen? Ne? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, der wir mal nachgehen müssen. Ich will trotzdem mal einsteigen mit einem zugegeben ziemlich plakativen Aussage, die jetzt nicht von mir kommt, sondern von Forsa-Chef und Gründer Manfred Güllner. Ist übrigens einer der meistdiskutierten Beiträge auf unserer Internetseite, obwohl schon 3 Jahre alt. Da hat wortwörtlich Manfred Güllner bei uns gesagt, ich zitiere das mal, wir erleben einen Fahrradwahn in Deutschland, zumindest unter den Kommunalpolitikern. Die Deutschen würden ihre Kommunalpolitiker in vielen Kommunen als Fahrradlobbyisten empfinden. Ich glaube, man muss das mal erklären. Also dahinter steckt dann Zahlen, die er dann auch genannt hat, dass 5-mal so viele Menschen das Auto nutzen und auch den ÖPNV als das Fahrrad. Und ja gut, das gebe ich natürlich auch zu. Wir bemühen uns alle irgendwie in unseren Haushalten, auch wir bei uns in der Gemeinde, möglichst irgendwie Geld für Radwege zur Verfügung zu stellen. Da sind wir halt wieder bei dieser Nummer. Ne? Was war zuerst da? Henne-Ei-Problem so. Nicht? Wie komme ich tatsächlich dazu, dass mehr Menschen am Ende das Fahrrad nutzen? Weil es ist ja nicht nur gesünder, seien wir mal ganz ehrlich, sondern logischerweise natürlich am Ende auch umweltfreundlicher. Und naja, meistens braucht man einfach ein kleineres Stück Straße als eine möglichst breite Autostraße. Also auf Dauer könnte ich mir sogar vorstellen, dass es günstiger ist, oder? Wie siehst du es?
Ja, auf jeden Fall kann es günstiger sein, schon alleine auch, weil die Abnutzung ja durch ein Fahrrad überhaupt nicht so passiert wie durch PKW. Also ich würde die vielleicht auch ein bisschen provokante Frage stellen, ist es ein Fehler, wenn unsere Kommunalpolitiker Lobbyisten fürs Fahrrad sind? Weil es ja einfach so viele Vorteile mit sich bringt und eben nicht nur für die Leute, die das Fahrrad benutzen, sondern auch für alle anderen. weil jeder, der das Fahrrad nutzt, sitzt nicht im Auto und verursacht nicht Staus. Jeder, der auf dem Fahrrad sitzt, produziert keinen Lärm für alle Leute, die rund um die Straßen wohnen. Jeder, der auf dem Fahrrad sitzt, tut eigentlich was für eine bessere Luft. Und damit haben wir ja im Endeffekt alle was davon.
Ja, ich bin bei dir, aber ich schränke ein, wenn ich denn morgens mich auf mein Fahrrad schwinge, wohlmöglich im Anzug, und es fängt dann an zu regnen, dann sage ich dir, habe ich das einmal gemacht und nie wieder. Also es ist halt irgendwie tatsächlich so ein bisschen eine Schönwetterdiskussion, finde ich. Und von daher ist es für mich einfach kein Verkehrsmittel. Deswegen nutze ich es halt auch wahrscheinlich so selten, dass ich immer nutzen kann. Also wenn ich Fahrrad fahre, dann tatsächlich gerne mal irgendwo etwas weiter, im Sommer halt auch mal raus, um wirklich eine klassische Fahrradtour zu machen. Aber mehr als Freizeitgründen, als auch wirklich so, um von A nach B zu kommen, so drücke ich es mal aus. Aber ja, trotzdem, ich finde es halt tatsächlich schwierig, weil du hast recht, am Ende macht es Sinn, das Fahrrad natürlich irgendwie auch ein Stück zu fördern. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut im Ausland. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Dänemark, das gilt ja immer so als so ein Land der Radfahrer. Und da finde ich dann schon spannend, insofern gebe ich dir recht, dass da das Radwegenetz viel, viel dichter ist als bei uns. Also zumindest scheint es ja irgendwie einen Zusammenhang zu geben zwischen einem guten Radwegenetz und der Attraktivität des Fahrers, oder?
Sicherlich. Also im Bereich Fahrrad kenne ich da jetzt keine Statistiken in dem Sinne, aber in den letzten Jahren war das ja immer wieder im Gespräch. Umso mehr Straßen für Autos man baut, umso mehr Autos hat man. Und sicherlich ist es mit dem Fahrrad ähnlich. Umso mehr Straßen für Fahrräder man baut, umso mehr Fahrräder hat man.
Mhm. Bleibt also unterm Strich irgendwie so ein bisschen alles eine Frage des Geldes und ja, in welche Bereiche ich eben das wenige vorhandene Geld in der Kommune stecke. Und insofern haben wir diese Diskussion ja ganz, ganz allgemein auch beim Thema Mobilität, zum Beispiel ja auch beim ÖPNV. Auch da gibt's ja Thema kostenlose ÖPNV und ähnliches, Rebecca, ne?
Genau. Am kostenlosen ÖPNV würde ich sagen, kann man auch erkennen, wie man Leute auf bestimmte Verkehrsmittel bringen kann oder eben nicht bringen kann. Also erstmal vielleicht zum generellen kostenlosen ÖPNV, den gibt es ja in Deutschland nur an sehr wenigen Orten. Es wären zum Beispiel zu nennen in Bayern Pfaffenhofen oder in NRW Monheim. Das ist sicherlich am meisten in der Diskussion medial. Oder in Baden-Württemberg gibt es auch ein paar Kommunen, Walldorf, Schwetzingen, Malsch. Es ist aber eben ein Randphänomen und es sind auch eigentlich nur Kommunen, die einen guten Haushalt haben, sagen wir mal so.
Das wollte ich gerade sagen, also den Bürgermeister von Monheim, wir hatten ihn ja übrigens in unserem ersten Podcast, den wir bei Kommunal damals gemacht haben, den Mann beneide ich ein Stück weit. Nicht? Ich meine, er hat es selber geschaffen, er hat seinen Haushalt nur wirklich auf die Beine gestellt, es hat aber ganz andere Gründe, auch die ja durchaus sehr umstritten sind, aber anders gesagt, das muss man sich leisten können. Ne?
Ja, ganz sicher. Also es gibt auch aus dem letzten Jahr, wollte ich gerne zwei Schlagzeilen gegenüberstellen, und die eine wäre auch: St. Leon Roth in Baden-Württemberg hat den kostenlosen ÖPNV nach einem Jahr sofort wieder eingestellt. Die Gemeinde hatte zusammen mit der Stadt Walldorf entschieden, dass sie den ÖPNV kostenlos machen wollen, und BürgerInnen waren dann auch dazu in der Lage, zwischen den beiden Kommunen kostenlos hin und her zu fahren. Für Walldorf war das dann auch darstellbar. Die Kosten waren deutlich höher, als die beiden Kommunen angenommen hatten, weil es eben viel mehr Fahrgäste gab als angenommen. St. Leon Roth musste dann aber für sich feststellen, dass das leider nicht finanzierbar war.
Unabhängig von der Finanzierung, ich habe da auch ein Beispiel bei mir aus Brandenburg, wo ich lebe, Templin. Die haben das ja auch mal ausprobiert, haben es dann aber auch wieder abgeschafft. Das hatte gar nicht mal nur was mit Geld zu tun. Ja, es fehlt da natürlich auch Geld für neue Bahnen und so weiter, aber die haben festgestellt, dass die Bahnen so überfüllt waren, dadurch dann aber nicht mehr attraktiv waren und erst die Überfüllung kam und die Leute dann wegblieben, weil sie sagten, in diese überfüllten Züge steige ich nicht ein. Das haben wir ja so ein bisschen auch im vergangenen Jahr erlebt, als wir dieses 9-Euro-Ticket mal hatten. Also insofern, ich glaube, man muss erst auch die Infrastruktur überhaupt schaffen, um ja dem möglichen Ansturm dann irgendwie gerecht werden zu können. Ne?
Also ich weiß nicht, ob man es zuerst machen muss. Man muss es auf jeden Fall machen. Bei Monheim funktioniert es ja sehr gut und die haben es nicht zuerst, sondern sukzessive gemacht. Im April 2020 haben die ja schon ihren ÖPNV kostenlos gemacht und dann halt die Taktung nach und nach erhöht. Und die haben ja wirklich sehr gute Zahlen. 2021 haben die 80% der MonheimerInnen auf dem ÖPNV gehabt und 2022 konnten sie nochmal 10% Zuwachs vermelden. Man muss dazu allerdings sagen, das kostet die Stadt auch 3,5 Millionen Euro und die zusätzliche Taktung, also die höhere Taktung, kostet ja dann da oben drauf nochmal Geld. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt unbedingt nacheinander machen muss. Aber man muss halt wissen, kann ich meine Taktung erhöhen?
Okay, ja.
Ja, weil es anders, glaube ich, nicht darstellbar ist, ja.
Was mich aber schon so ein bisschen abgehalten, wir haben jetzt viel über das Geld geredet, ist eine Studie, die die TU Dortmund vor 2 Jahren mal gemacht hat. Und die hat gesagt, dass die Wirkung eines kostenlosen Nahverkehrs auf die Umwelt praktisch nicht vorhanden ist. Also sie sagen teuer und nicht effektiv in dieser Simulation. Das fand ich schon ganz interessant. Zum Nahverkehr haben sie dann keinerlei Verbesserung in Bezug auf die Umwelt feststellen können. Die Luftqualität hatte sich irgendwie nicht verbessert. Die Emissionen blieben gleich. Und sie sagen zumindest, das Ganze gilt dann auch für den gesellschaftlichen Nutzen. Also insofern ist die Frage, ist das eine reine Kostendebatte oder was muss dann zusätzlich noch passieren, um dann tatsächlich, ich sag mal, auch einen ökologischen Effekt hinzubekommen? Da reden wir ja dann mindestens, sage ich mal, über sehr moderne Bahnen, die dann eben auch emissionsfrei fahren, ne?
Ja, das ist sehr spannend. Hat die Studie sich dann an irgendwelche aktiven, kostenlosen ÖPNVs orientiert oder wie ist das vonstatten gegangen?
Es war tatsächlich insofern kann man das durchaus kritisieren. Das war eine theoretische Simulation, die sie gemacht haben, anhand von statistischen Daten, die sie eben aus verschiedenen Kommunen hatten. Ein bisschen was dazu ist nachzulesen, tatsächlich bei uns auf der kommunal.de-Seite. Ich hatte da damals auch mal die TU Dortmund zu befragt und dazu geschrieben. Da kann man diesen genauen Ablauf nochmal nachlesen. Aber in der Tat, ich glaube, dadurch, dass es sehr theoretischer Natur war, muss man natürlich in der Praxis nochmal gucken, welche Möglichkeiten hat man, um, ich sag mal, dann eben auch einen Effekt auf die Umwelt zu haben. Weil ich glaube, das ist ja am Ende das fast noch Wichtigere. Man will ja nicht nur Geld da reinstecken, wenn man es wie Monheim hat, ist es ja schön, finde ich ja erstmal gut. Aber am Ende muss es ja irgendwie darum gehen, dann auch was Positives letztendlich für die Umwelt zu tun. Aber irgendwie finde die Debatte ja an sich sehr stark doch im Moment immer am Geld statt. Und das führt uns so ein bisschen spielerisch ja auch dann gleich schon so zu dem nächsten Thema, was wir aufgeschrieben haben, nämlich diese 49-Euro-Ticket-Diskussion. Seit dem 1. Mai haben wir das, ja. Ich weiß nicht, Rebecca, hast du die eigentlich schon genutzt und wie eng war es im Zug?
Der Zug ist hier unverändert, ehrlicherweise. Ja, ich habe mein Monatsticket auf das Deutschland-Ticket umgestellt. Ja, aber ich kann jetzt natürlich auch nur für den kleinen Bereich, den ich so befahre, reden. Der hat sich nicht verändert.
Okay, es ist genau das, was mich ja ehrlich gesagt so ein bisschen bei euch in Berlin, Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Ich wollte es eigentlich geheim halten.
Alles gut. Na, also ich meine, da gibt's ja wenigstens ein vernünftiges ÖPNV-System. Man kann sich über Kleinigkeiten dort streiten, aber ich sag mal, Berlin, Hamburg, Köln, die haben ja zumindest Dinge, wo ich sage, okay, da kann ich umsteigen. Ne? Aber die haben bisher das Monatsticket, keine Ahnung, 80, 90, 100 Euro. Also von mir aus wird's im Moment hier mit Brandenburg 120 Euro, glaube ich, kosten. Naja, da nehme ich jetzt vom Steuerzahler subventioniert das Ganze für 49 Euro mit. Und was mich dann so ärgert, ist eben, da auf dem Land, da wo wir eigentlich leben wollen, wo die Mehrheit der Menschen leben wollen, da wo das Leben noch lebenswert ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, da fährt eh keine Bahn und dann habe ich vom 49-Euro-Ticket nichts. Und ich finde ja irgendwie so ein bisschen gemein, dass dadurch die Landbevölkerung ein Stück weit den Luxus der Großstädter bezahlt. Also ich finde das nicht richtig. Halt ruhig dagegen als Großstädterin.
Als Großstädterin. Ich kenne ja durchaus auch das Leben in einem sehr kleinen Ort mit einer Buslinie und keinem Busverkehr am Wochenende. Von daher kann ich mich da durchaus auch reinfühlen. Ich glaube, es war von Anfang an absehbar, dass das Deutschlandticket im ländlichen Raum nicht so funktionieren würde und nicht so angenommen werden würde. Das, also, wird ja jetzt in der Presse immer gerne als Aufreger bezeichnet, aber das muss ja eigentlich klar gewesen sein. Wir haben dabei die Gemeinde auch mal einige Bürgermeister aus dem ländlichen Raum zu befragt, die auch größtenteils nicht begeistert waren. Was aber, glaube ich, weniger daran liegt, dass es jetzt Großstädter im Gegensatz zu Kleinstädtern oder Leuten, die in kleinen Gemeinden wohnen, bevorteilt, sondern dass halt nicht gleichzeitig auch Anstalten gemacht werden, in kleineren Gemeinden den ÖPNV zu verbessern, denn das ist ja ganz offensichtlich notwendig. Und ich glaube, das ist eher so ein Versagen der Politik, dass man jetzt so das Deutschlandticket als das Allheilmittel darstellt, obwohl es ja ganz klar ist, dass es das auf dem ländlichen Raum nicht sein kann.
Also für mich ist es zugeben nur ein Punkt. Eins muss ich aber dann zur Ehrverteidigung des 49-Euro-Tickets dann doch sagen, damit ich nicht nur meckere. Was ich wirklich positiv finde, ich werde ja verrückt, worauf ich alles achten muss, wenn ich irgendwelche Tarifzonen mir angucke. Also selbst wenn ich zu euch nach Berlin reinkomme, da gibt es dann A, B und C und ich komme, ne? Also das finde ich zumindest, hat tatsächlich nachgelassen, weil ich diese ganzen Tarifzonen, die ich nie in meinem Leben verstanden habe, ich habe mich einmal versucht, durch Hamburg, durch die Ringe zu wühlen. Ich habe es nicht verstanden, am Ende habe ich ein Taxi genommen. Ich sage es mal ganz ehrlich. Das traue ich mir mit dem 49-Euro-Ticket jetzt immerhin zu. Aber ich bin an einer anderen Stelle, bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube, wer die Verkehrswende will, der muss mehr machen als nur so ein 49-Euro-Ticket anbieten, nämlich ein ganzheitliches ÖPNV-Angebot zu schaffen. Und das ist eben neben mehr Zügen, weniger Bussen übrigens, außer bei der Schülerbeförderung eben für mich, Rufbusse, Sammeltaxis, autonomes Fahren, Nachbarschaftsdienste, private Firmen wie Uber und. Also ein Mix aus verschiedenen Verkehrsmitteln vom Individualverkehr bis hin zur Schiene. Ich glaube, dann kann tatsächlich ein Schuh draus werden. Und ich glaube, das hast du als nächstes bei dir auch draufstehen, Stichwort Bürgerbusse, ne?
Genau. Ich habe mal geguckt, was gibt es denn eigentlich für Konzepte für den ländlichen Raum speziell? Weil ja ganz klar ist, es können halt nicht die gleiche funktionieren wie in den großen Städten. Und Bürgerbusse ist dann natürlich ein sehr großes Thema. Das gibt es in sehr, sehr vielen verschiedenen Kommunen in Deutschland bereits auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Zum Teil sind es die Verkehrsverbünde, die die selbst anbieten. Zum Teil sind es die Städte. Zum Teil sind es aber auch gemeinnützige Vereine. Ganz unterschiedliche Modelle. Was in letzter Zeit viel diskutiert wird und auch immer mehr umgesetzt wird, was mir auch für den ländlichen Raum sehr sinnvoll vorkommt, sind eben die On-Demand-Verkehre. Ich kann das noch aus meiner Kommune damals rekonstruieren, zu den Zeiten, zu denen Leute zur Arbeit gefahren sind, waren die Busse immer brechend voll der Linien, die Richtung Bahnhof gefahren sind, damit man von da aus weiter zur Stadt kommt, zur Arbeit. Und sobald diese Stoßzeiten vorbei waren, sind die Linienbusse hauptsächlich leer gefahren, was dem ÖPNV natürlich dann auch wieder einen schlechten Ruf gibt, wenn dann so ein großer Verbrenner oder heute vielleicht auch E-Auto oder E-Bus, aber häufig eben Verbrenner, leer durch die Straßen fährt. Und da ist der On-Demand-Verkehr eben eine super Alternative, dass man sagt, okay, ihr ruft uns, wenn ihr uns braucht und dann fahren wir euch. Da gibt es einmal das Modell, dass es virtuelle Haltestellen gibt, wo man sagen kann, okay, ich möchte an dieser virtuellen Haltestelle einsteigen und an jener wieder aussteigen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man frei irgendwo im Anwendergebiet abgeholt und wieder abgesetzt wird. Und da gibt es immer mehr Kommunen, die das machen. 2019 waren das noch ein Dutzend Angebote und mittlerweile sind es schon über 80. Und das scheint auch ziemlich gut zu funktionieren.
Also das klingt tatsächlich spannend, weil dann fährt der Bus tatsächlich eben nur dann, wenn ich es wirklich will. Also ich erlebe das tatsächlich hier bei mir. Wir haben einen Bus, der morgens zur Zeit, wenn es zur Schule geht, völlig überfüllt ist. Das weiß ich noch, wenn mein Sohn damit zur Schule gefahren ist und ab 9 Uhr, der fährt ohnehin nur im Stundentakt, ja, wir reden hier wieder über ländlichen Raum, da ist der Bus, ich lache immer schon, wenn da mal zwei Leute drin sitzen, aber es ist ein großer Bus, in den eben, naja, es ist kein riesiger Bus, aber ich sag mal, da würden 40 Leute locker reinpassen und das ärgert mich dann immer, es ist nämlich tatsächlich noch Verbrenner, wo ich dann denke, ey, wenn diese beiden, jeder sich ein Auto kaufen würden, natürlich am besten ein E-Auto, dann würden sie halt weniger verbrauchen, ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich auch was mit dem Image macht und am Ende wird dann die Linie wieder womöglich eingestellt, weil man sagt, lohnt sich ja nicht. Und ich glaube, so ist eine gute Möglichkeit, da auch etwas am Leben zu erhalten, da wo eben nicht so viel gefahren wird, weil im Notfall fährt er halt nur alle 3 oder 4 Stunden. Ne? Die Frage ist dann nur, ich muss trotzdem natürlich im Moment Fahrer und so vorhalten. Also kostengünstig ist das wahrscheinlich doch nicht. Oder sind die Kommunen damit zufrieden, die das bisher einsetzen? Weißt du das?
Größtenteils ja, aber es stimmt schon, es ist nicht kostengünstig. Ich glaube, es ist jetzt nicht generell teurer, als die Linienverkehre sind. Man spart halt relativ viel Strecke ein und dadurch auch im Falle von Verbrennern Benzin, ansonsten eben Strom. BusfahrerInnen spart man, soweit ich das weiß, eher nicht ein. Es gibt auch das ein oder andere Beispiel, wo Leute ihren On-Demand-Verkehr wieder eingestellt haben. Zum Beispiel ein relativ frühes Modellprojekt war Schorndorf 2018. Und die haben es tatsächlich eingestellt, weil es ihnen zu teuer war. In den meisten Kommunen funktioniert es aber ziemlich gut. Ein Problem, das viele Kommunen haben, ist, dass dieser On-Demand-Verkehr von den TeilnehmerInnen natürlich mehr verlangt. Man kann sich nicht einfach irgendwo an eine Haltestelle stellen und erwarten, dass dann ein Bus vorbeikommt, sondern ich muss aktiv diesen Bus rufen und wissen, wie ich das machen kann. Und das scheint schon eine Hürde zu sein. Deshalb machen die meisten Kommunen, die diese On-Demand-Verkehre haben, sehr viel Werbung dafür, bieten in Aktionszeiträumen kostenlose Testfahrten an und, um die Leute dazu zu kriegen, mitzumachen. Und was ich häufig sehe, wo ich denke, dass das in vielen Kommunen auch ein bisschen problematisch ist, ist, dass man es eben nur per App machen kann, dass man die On-Demand-Verkehre nur per App rufen kann, weil das natürlich am günstigsten und am einfachsten ist. Der ÖPNV wird aber ja sehr viel von älteren Leuten genutzt. Und da sehe ich so ein kleines Problem, dass die jetzt nicht immer über ein Smartphone verfügen oder nicht immer ohne Hilfe dieses Smartphone bedienen können.
Ja, okay, das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass gerade weil es diese technischen schicken Möglichkeiten gibt, dann vielleicht Jüngere eher dazu animieren wird, ach, das mache ich eher, als wenn ich in eine Hotline oder sowas anrufen muss. Weil das ist ja meistens dann die Alternative, jemanden anzurufen, ich hätte gerne in einer halben Stunde den Bus bei mir, ne?
Ja, das stimmt bestimmt. Für jüngere Leute ist das ja quasi auch eine organische Sache. App öffnen, irgendwas bestellen und gleich ist es dann da.
Wir kennen das. Wir hängen ja selbst, wenn wir Podcasts produzieren, noch vor unseren Handys. Nein, eine Sache, die man vielleicht noch lösen kann, damit wäre ich bei meinem letzten Stichwort, was ich mir noch mit aufgeschrieben habe beim Thema Mobilität, ist natürlich, wenn diese Busfahrer künftig eingespart werden. Nicht, dass ich jemandem den Job nicht gönnen möchte, aber wir sind ehrlich, wir haben Fachkräftemangel. Wir kriegen in der Regel einfach gar keine Busfahrer. Und da bin ich natürlich beim Thema autonomes Fahren. Glaubst du, das würde auch für Bürgerbusse nochmal weiterhelfen? Ich glaube, es gibt solche Projekte sogar, oder?
Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel den Bürgerbus in Bad Birnbach, im Niederbayerischen. Seit 2018 fährt der schon und hat sich von Anfang an wirklich großer Beliebtheit erfreuen können. Ist deshalb auch mittlerweile schon verstärkt worden um einen zweiten autonomen Bus. Und diese Busse haben im letzten Jahr 828 Fahrten pro Monat verzeichnen können. Das heißt 27 Fahrten am Tag. Für eine kleine Gemeinde ist das schon eine ziemlich gute Zahl, würde ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und da reden wir dann natürlich immer auch über alternative Antriebe, also sauber und leise. Lärmschutz, weil du das ganz am Anfang angesprochen hast, das ist damit natürlich auch kein Thema mehr. Nicht nur bei Bussen, sondern eben auch insgesamt beim autonomen Fahren. Weil du gerade sagtest, vielleicht haben Senioren oder ältere Menschen ohnehin eher ein Problem, dann so einen Bürgerbus per App zumindest zu bestellen. Ich kann mir gerade für die vorstellen, dass auch das, und da möchte ich nochmal eine Lanze brechen als letztes Thema, auch für die in Individualverkehr. Ich glaube, dass Mobilität für Senioren, die nicht mehr ganz so gut zu Fuß sind, über so ein autonomes Fahren auch ganz was Tolles sein kann. Also du weißt das ja, ich fahre ja so ein Auto, das mag ich jetzt hier nicht nenne, der aber weitgehend autonom fahren kann. Und das finde ich schon faszinierend, wenn ich den Überholvorgang nicht mehr selber machen muss, sondern nur noch den Blinker setzen muss, weil es rechtlich noch vorher vorgeschrieben. In Amerika kann dieses Auto das auch schon alleine. Das finde ich faszinierend. Ich finde das auch gerade für Menschen, ich merke das selber, wenn ich nachts fahre, und so alt bin ich jetzt eigentlich noch gar nicht, dass ich merke, so ich bin nicht ganz so konzentriert, ich sehe nicht so gut. Also da könnte ich mir gerade bei älteren Menschen auch vorstellen, dass die einfach sagen, na, so eine Maschine macht vielleicht weniger Fehler als ich und dadurch werden Verkehrsunfälle sehr viel seltener. Diese ganzen Assistenzsysteme, die es ja letztendlich in allen Autos schon gibt, die, ich glaube, haben schon so manchen Unfall bisher verhindert, oder?
Ja, sicherlich. Und generell fahren autonome Fahrzeuge ja auch einfach effizienter als ein Mensch, der hier und da vielleicht mal wütend auf die Tube drückt oder so, was jetzt das autonome Auto wohl eher nicht tun wird. Das Einzige, was ich als problematisch ansehe, ist, wir neigen ja dazu, immer eher ein bisschen größere und ein bisschen schickere Pkw fahren zu wollen. Das wird wahrscheinlich im autonomen Bereich nicht groß anders werden. Und wenn ich jetzt in meinem eigenen Auto dazu in der Lage sein werde, mir ein Buch durchzulesen, E-Mails zu checken oder mir einen Film anzusehen, habe ich dann noch den Anreiz, eine Bahnfahrt zu machen, statt mein eigenes Fahrzeug zu verwenden. Oder wenn ich mein Auto nicht mehr eine halbe Stunde lang irgendwo versuchen muss zu parken, sondern das Auto macht das für sich alleine, während ich längst ausgestiegen bin, habe ich dann noch einen Anreiz, den ÖPNV zu benutzen. Also da sehe ich halt so ein bisschen eine Sorge, dass da ein Rebound-Effekt eintreten könnte, was sich aber natürlich durch die richtigen, den richtigen Strommix und nicht allzu große Autos auch regeln lassen würde.
Ja, also bin ich zumindest im städtischen Verkehr, bin ich da bei dir. Wobei ich im städtischen Verkehr wiederum den Vorteil sehe, abgesehen davon, dass ÖPNV das auch bietet, dass es ja dann auch KI beispielsweise möglich macht, dass Staus nochmal anders umfahren werden oder gar nicht erst entstehen, wenn Autos zum Beispiel ohne Verzögerung zeitgleich anfahren an der Ampel. Das geht natürlich sehr viel schneller und die machen dann entsprechend weniger Fehler. Gilt sowohl natürlich für Bussysteme als auch am Ende für individuelle. Also ich bin mir zumindest sicher, dieser schöne alte Satz, Harry, hol schon mal den Wagen, braucht man nicht mehr, der fährt einfach vor. Das ist doch auch schön.
Muss man sein Auto Harry nennen.
Ja, genau. Und man kann möglicherweise auch darauf verzichten, sich selbst ein Auto zu kaufen, womit wir beim Thema Sharing-Modelle sind, ne?
Genau. Die gibt es ja mittlerweile wirklich auch schon in sehr vielen Kommunen. Ich glaube, anfänglich war das eher ein großstädtisches Phänomen, ist es jetzt aber eindeutig nicht mehr. Laut Bundesverband Carsharing gibt es mittlerweile 1082 Städte und Gemeinden in Deutschland, die ein Sharing-Angebot haben.
Also 10% aller Kommunen in Deutschland fast. Das darf man nicht vergessen. Das finde ich viel. Hatte ich nicht erwartet.
Ja, doch, so ist es mittlerweile.
Wir haben nur 80 Großstädte in Deutschland, nicht? Also alles über 100.000. Also das ist definitiv dann wirklich kleine.
Genau. Und das wird auch mittlerweile sehr gut angenommen. Natürlich ist es im ländlichen Raum gewöhnlicherweise eher so, dass es stationäres Carsharing ist und nicht diese Free-Floating-Angebote, die man in der Großstadt hat. Die sind natürlich nochmal etwas niederschwelliger, weil du eben immer irgendwo in deiner Nähe ein Auto findest und es abstellen kannst, wo du magst und nicht irgendwo hinkommen musst, wo die Station ist und es dort auch wieder abgeben musst. Aber trotzdem scheint das relativ viele Abnehmer zu finden, das Modell. Und wird auch sehr viel schon mit E-Fahrzeugen genutzt. Also in den unterschiedlichsten Kommunen funktioniert das so. Natürlich müssen die Kommunen dann auch die nötige Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen. Das scheint aber besonders mit verschiedenen Fördergeldern auch ganz gut zu funktionieren. Aber auch da ist es wieder so ähnlich wie bei den On-Demand-Verkehren, dass die Kommunen merken, sie müssen sehr viel Werbung dafür machen, weil das Angebot sich nicht von selber vermarktet.
Ja, wobei da muss ich mal sagen, also das mache ich mal aus meinem eigenen Bereich, also 5000 Einwohner hier bei mir in dem Ort. Und tatsächlich, wir haben auch ein Carsharing-Auto, steht am Bahnhof, stationär, so wie du das sagst, ist ein E-Fahrzeug. Und ich stelle schon in letzter Zeit fest, dass das immer mal wieder genutzt wird. Ich weiß nicht, ob für längere oder für kurze Fahrten. Aber in der Tat, die Kommune hat dafür gesorgt, dass der einen eigenen Parkplatz hat, natürlich mit entsprechender Ladesäule hinten dran. Also da kann ich tatsächlich auch Kommunen nur ermutigen, probiert das mal, eben auch gerade die kleineren Kommunen. Das ist schon lange nicht mehr so was bei mir auch tatsächlich im Kopf, so in Berlin, da kannte man das vor Jahren schon. Aber da haben die Systeme ja alle gar nicht so gut funktioniert, sind ja auch viele wieder vom Markt verschwunden. Also insofern ist das vielleicht eine Chance gerade für den ländlichen Raum, finde ich interessant.
Ja, sicherlich. Und wozu verschiedene Kommunen, mit denen ich darüber schon mal gesprochen habe, auch geraten haben, ist, dass man guckt, dass man Ankermieter für sein Carsharing hat für die Anfangszeit, um sicher zu sein, dass es auch wirklich genutzt wird. Also die meisten Kommunen nutzen es dann selbst für Dienstfahrten von ihren Mitarbeitenden oder haben das ein oder andere Unternehmen oder Vereine, die dieses Carsharing benutzen. Zum Beispiel in Sulzfeld, der ist die größte ortsansässige Firma und die Diakonie und das Rathaus gleichzeitig. So kann man halt sicher sein, die Fahrzeuge stehen nicht einfach rum, auch wenn vielleicht gerade mal keine BürgerInnen Interesse daran haben.
Abgesehen davon, dass ich zugebe, dass selbst mein Auto 22 Stunden am Tag zu Hause rumsteht. Funktioniert übrigens dann, und dann sind wir beim wirklich letzten Thema, wenn ich denn dann auf der Schraubstraße wenigstens weiterhin mit Tempo 50 und nicht mit Tempo 30 fahren kann. Da wäre ich dann tatsächlich beim letzten Thema. Ich fand das, darüber müssen wir nochmal reden, weil sich ja über 500 Kommunen doch inzwischen dieser Initiative angeschlossen haben. Die fordert erst einmal, das fand ich klang ganz gut, dass sie selbst auch auf Hauptstraßen entscheiden können, ob dort Tempo 30 gilt oder nicht. Jetzt bin ich ja so jemand, der sagt, alles, was eine Kommune entscheiden kann, soll sie auch gefällig selber entscheiden. Ich habe mir dann aber ehrlich gesagt angeguckt, wer da so hintersteckt und ich hatte nicht mehr den Eindruck, dass es Bürgermeister sind, sondern dass es doch ziemlich zwielichtige Lobbyverbände sind. Stichwort Stiftung Mercator. Da hat die Grüne Taz mal so einen schönen Titel zu gemacht. Geld aus dunklen Quellen. Also sollte man sich mal durchlesen, wer da so eigentlich hintersteckt. Aber was anderes, wie siehst du grundsätzlich Tempo 30? Ich bin da ja zugegeben, an vielen Stellen, zumindest auf Hauptstraßen, ziemlich dagegen. Kannst du dem was abgewinnen?
Also ich muss sagen, für mich würde das jetzt sehr darauf ankommen, wie groß der Gewinn für den Klimaschutz am Ende ist. Ich muss aber ehrlicherweise zugeben, dass ich mich da im Vorhinein nicht zu informiert habe. Wenn der Gewinn groß wäre, dann würde ich sagen, warum soll man es nicht machen? Ich bin selber jemand, der, wenn er im PKW sitzt, tendenziell gerne zügig fährt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, das hat halt eher was mit dem Feeling zu tun und dem gefühlten früher Ankommen, denn meistens ist der Unterschied ja dann doch nicht so groß.
Ja, ich glaube, du fährst noch Verbrenner, sobald du ein E-Auto fährst, wirst du feststellen, die Zeit, die du weniger gebraucht hast, dadurch, dass du mit 230 über die Autobahn geknattert bist,
wirst du anschließend an der
Ladesäule wieder brauchen.
Ich werde die ganze Zeit geoutet, erst als Berlinerin, jetzt als Fahrerin eines Dieselfahrzeugs.
Das musst du lieben, das ist hier die volle Breitseite, das ist die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands, wundere dich also nicht. Nein, aber was mich stört, deswegen rede ich immer über die Hauptstraßen, ich finde es gut, dass wir Tempo 30 Zonen gerade hier bei mir zum Beispiel auch in so einem Wohngebiet geschaffen haben. Und dadurch bündeln wir, weil es da schneller geht, den Verkehr auf den Hauptverkehrsrouten. Und ich finde, der Vorteil von Tempo 50 fällt weg, wenn die Menschen dort dann auch 30 fahren müssen, um dann wieder auf die Wohngebiete auszuweichen. Ich glaube, dass das unterm Strich echt eine schwierige Nummer ist, dass Leute dann sagen, dann kann ich auch weiter durchs Wohngebiet brettern, weil da fahren sie nicht Tempo 30, weil da steht seltener mal der Blitzer. Also das ist so der Grund, warum ich mich doch sehr schwer damit tue. Und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass diese ganze Diskussion um Lärm, da sind wir wieder beim E-Auto, sich ohnehin erledigt, weil es ist sowieso nicht mehr zu hören, das Auto. Also ein bisschen Reifenabrieb hört man immer. Klima haben wir dann auch irgendwie so. Also dass ich denke, dieses ganze Thema Emissionen, Lärmthema, das ist eigentlich dann faktisch durch. Also meine Hoffnung ist, dass wir das einfach nicht brauchen.
Ist aber natürlich so ein bisschen eine Hoffnung auf eine Zukunft, die jetzt nicht gerade morgen ist, ne? Weil, also es fahren ja doch noch einige Verbrenner rum und der Strommix ist jetzt halt leider auch noch nicht grün in dem Sinne.
Das darf man allerdings in der Tat sagen. Das ist im Moment nicht sehr schön. Ginge natürlich noch einfacher, wenn wir einfach die komplett autofreie Innenstadt schaffen. Aber da tue ich mich jetzt auch schwer mit. Aber in Berlin, na gut, okay, da kommt man sowieso nicht mehr mit dem Auto durch, oder?
Ja, ich muss auch sagen, ich war da erstmal ein bisschen ratlos bei dem Thema. Besonders, weil wir ja jetzt auch nicht gerade viele Beispiele haben, die wir uns angucken können innerhalb von Deutschland. Ich habe mir dann mal ein Positivbeispiel angesehen aus Belgien, die Stadt Gent, die 2017 die Innenstadt autofrei gemacht hat. Da scheint das sehr gut funktioniert zu haben. Die Stadt hatte allerdings auch sehr, sehr große Probleme mit ihrem Verkehr vorher. Also es ist eine mittelalterliche Stadt, offensichtlich nicht geeignet für unseren heutigen Straßenverkehr. Es waren permanent Staus, es gab nirgendwo Parkplätze, Lärm- und Abgasbelästigung. Die Leute waren generell sehr unzufrieden mit der Innenstadt, so wie sie war. Also hat die Stadt sich entschieden, über 2 Jahre ein Konzept zu erarbeiten, wie man die Innenstadt autofrei bekommt. In der Zeit gab es allerdings wirklich viele Proteste dagegen und der Bürgermeister musste zeitweise mit Personenschutz unterwegs sein, weil er so viele Morddrohungen bekommen hat. Mhm. Das heißt, einfach war das nicht. Es war aber dann dort so, dass tatsächlich, sobald es eingeführt war, die Leute wirklich nahezu ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben haben, sagt die Stadt. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Einzelbeispiel. Es war halt eine sehr katastrophale Situation vorher. Man hat eine Lösung angeboten, die es besser gemacht hat. Ob das jetzt für jede Stadt die Lösung wäre, wäre ich mir jetzt nicht so sicher.
Okay, das halten wir fest. Ich habe jetzt einiges in diesem Podcast gelernt. Also was ich mitbekommen habe, wir müssen tatsächlich über alle verschiedenen Verkehrsmöglichkeiten nachdenken. Da möglichst kein Gegeneinander, sondern Miteinander. Das ist so das, was bei mir jetzt hängen geblieben ist und einfach immer wieder nach positiven Beispielen suchen. Ja, und dann fällt mir, was fällt dir noch ein? Was ist dir noch hängen geblieben jetzt aus diesem heutigen Podcast?
Ja, ich muss sagen, jetzt nochmal bei der Recherche, im Prinzip sind es ja Themen, die wir tagtäglich behandeln, aber wenn man es sich nochmal so ganz kompakt anguckt, muss ich sagen, war mein Fazit eigentlich genau deins. Es gibt ganz viele verschiedene, sehr gut funktionierende Modelle. An jedem Ort funktioniert was anderes gut und ein anderer Mix gut. Und das bringt mich aber auch wieder zu einem Fazit, das wir zusammen schon super oft hatten. Am Ende sind es halt die Leute vor Ort, die wissen, welcher Mix jetzt dort funktioniert und was da vielleicht nicht funktioniert. Und deshalb muss eben auch da die Entscheidungsgewalt sein und das Geld liegen, um diese Konzepte umzusetzen.
Und ich ziehe noch ein Fazit. Wir müssen dringend noch mit sachkundigen Einwohnern zum Thema sprechen. Das würde ich vorschlagen, machen wir dann in unserer nächsten Folge. Ich bin gespannt, wen wir da begrüßen können und vor allem auch nochmal Best-Practice-Beispiele zu finden. Also ich bin mir sicher, da geht noch eine ganze Menge. Wir haben heute mal versucht, zumindest so einige Aspekte, einige Gedanken, die wir beiden so zum Thema haben, aufzugreifen. Rebecca, danke dir ganz herzlich. Wir hören uns nächsten Monat wieder, sprechen dann mit einem Experten und haben dann noch eine Diskussionsrunde zum Thema. Ich glaube, das bleibt spannend, oder?
Ja, das glaube ich auch.
Dankeschön und ja, ich bin mir sicher, auch die nächste Folge ist was für Sie. Tschüss.
Genau, bis dahin.
Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.